Das ist, wenn man so will, das Thema des Epheserbriefes, dieser Tempel, von dem wir gerade gesungen haben, den Gott in dieser Welt baut, als einen Ort der Anbetung, des Lobpreises, als einen Ort, wo Himmel und Erde zusammenstoßen. Ihr kennt sicherlich dieses wunderbare Bild aus Rom, wo da ein Finger, der Finger Gottes, nach unten weist und der Finger des Menschen auf diesen Finger Gottes geht. Und die Gemeinde Jesu, der Tempel des lebendigen Gottes, ist, wenn man so will, der Ort, wo diese Finger zusammenkommen. Ein Tempel des Heiligen Geistes, ein Haus Gottes, nicht gebaut aus Steinen, sondern aus lebendigen Steinen. Ein Bethaus für alle Nationen und für alle Völker. Und das ist bei dem Apostel Paulus so, dass ihn das so stark bewegt, dass das einzige Mal in seiner Lehre, wo er Christus und sagt, er sagt im Zusammenhang von Christus und seine Gemeinde. Wir wissen, dass das Neue Testament sich sonst immer sehr dagegen wehrt, dass neben Jesus irgendeine andere Größe eine Rolle spielt. Jesus Christus ist der, dem Himmel und Erde gehören, der auf dem Thron sitzt zur Rechten des Vaters. Und es gibt keinen Namen, der wie der Name Jesus ein Name ist, in dem wir sollen gerettet werden, unter dem Himmel den Menschen gegeben. Wir könnten viele Bibelstellen hier anfügen. Aber da, wo es um Gemeinde geht, sagt Paulus Christus und seine Gemeinde. Und in seinen Schriften macht er deutlich, du kannst Jesus nicht ohne seine Gemeinde haben. Vergessen viele Leute. Und er sagt andererseits damit auch, du kannst die Gemeinde nicht haben ohne Jesus. Denn so wie Christus das Haupt ist und die Gemeinde sein Leib, also sozusagen organisch zusammengehören, ja, du kannst auch nicht sagen, dein Gesicht gefällt mir, aber alles andere kann man vergessen. Wenn die Gemeinde wirklich sein Leib ist, ihr Glieder an seinem Leib, dann gehören Leib und Haupt unauflöslich zusammen. Und das eine geht nicht ohne das andere. Und das Geheimnis, von dem Paulus ja auch im Epheserbrief, dann Kapitel 5 spricht, das Geheimnis der Gemeinde, da sagt er, ich spreche von Christus und seiner Gemeinde. Das ist das Geheimnis. Spricht er von Mann und Frau und von der Ehe, von Adam und Eva, beide ein Fleisch werden. Und dann kommt er von diesem Thema Ehe auf Christus zu sprechen und sagt, genauso ist es mit Jesus und mit seiner Gemeinde. Ihr Männer, liebet eure Frauen, so wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Ein Mann und eine Frau, ein Fleisch. Und dann sagt er, ich deute es auf Christus. Ich spreche von einem Geheimnis. Christus und seine Gemeinde. Und dass Paulus das so aussprechen kann, hängt damit zusammen, dass der Apostel Paulus bei seiner Bekehrung beides schon als eine Einheit erlebt hat. Und das ist das große Problem unserer kirchengeschichtlichen Situation, in der wir leben. Viele Leute kommen mit Kirche in Berührung, bevor sie mit Jesus in Berührung kommen. Und es gibt andere heutzutage, die haben mit Kirche überhaupt nichts am Hut, mit Gemeinde Jesu, aber sie lernen in einer bestimmten Situation Jesus kennen. Der Apostel Paulus hat in seiner Bekehrung erlebt, wie beides zusammengehört. Vor Damaskus, wo der erhöhte Christus zu Saulus Paulus sagt, was sagt er? Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dabei hatte Paulus Saulus ja gar nicht Jesus verfolgt. Er glaubte ja von Jesus, der sei gekreuzigt, gestorben und begraben. Und Tote muss man nicht verfolgen. Er glaubte ja nicht daran, dass Jesus auferstanden ist von den Toten am dritten Tag. Und dass er zu Rechten Gottes sitzt des Vaters. Wen er verfolgte, dieser Saulus Paulus, das war die Gemeinde Jesu, das waren die Jünger des Herrn, und er war hinter ihnen her, so lesen wir in der Apostelgeschichte, mit Drohen und Mord. Und nun tritt der auferstandene und erhöhte Christus ihn in den Weg, und er sagt zu ihm, Saulus, warum verfolgst du mich? Warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Sagt Saulus. Dann sagt er, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und in dem Augenblick fiel es ihm wie Schuppen von den Augen und es ging ihm sozusagen Kronleuchter, zwei Kronleuchter auf, in seiner bisherigen Theologie war er ein frommer Mann. Der Saulus war ja kein Heide, ja, sondern ein frommer Jude, der aus theologischen Gründen sozusagen die Gemeinde Jesu, die Jünger des Herrn, verfolgte. Nicht, weil er Spaß daran hatte, sondern weil er meinte, es müsste so sein. Und jetzt gehen ihm plötzlich zwei Kronleuchter auf. Und der Kronleuchter Nummer eins ist Jesus Christus, von dem ich glaubte, er wäre gekreuzigt und begraben. Der ist nicht im Grab geblieben. Der lebt. Sonst wäre er mir ja jetzt nicht begegnet. Und würde nicht mit mir reden. Und das zweite, was ihm deutlich wurde, war, dieser Jesus, von dem ich glaubte, er sei tot, der aber lebt, identifiziert sich mit seiner Gemeinde. Mit den Leuten, die ich verfolgt habe. Und das bringt den Apostel, damals war er noch nicht Apostel, das bringt den Saulus Paulus in eine tiefe Buße über das, was er der Gemeinde angetan hat. Und er sagt, ich bin nicht würdig, später ein Apostel zu heißen. Warum ist er nicht würdig? Weil ich die Gemeinde des Herrn verfolgt habe, sagt er. Jesus und die Gemeinde gehören zusammen. Und alle herrlichen Bilder, die diesen Zusammenhang beschreiben, die stammen von Paulus. Ihm ist dieses Geheimnis besonders anvertraut worden. Und ich glaube, dieses Geheimnis ist in der Reformation völlig vergessen worden. In der Reformation ist das Thema Gemeinde und Gemeinde Jesu völlig vergessen worden. Und ich habe den Eindruck, dass das bis heute der Fall ist. Dass wir zwar sagen, naja, Gemeinde und Gemeinschaft muss man mit in Kauf nehmen, ne? Ist so eine Sache, die irgendwie dazugehört, aber eigentlich brauchen, wirklich brauchen, tue ich das nicht. So die Einstellung vieler Leute an dieser Stelle. Es gibt so viele heimatlose Kinder Gottes. Und wir merken, wie der Apostel Paulus hier auch im Epheserbrief ganz besonders darum kennt, Christus. Und seine Gemeinde, dieses Geheimnis, so ermahne ich euch nun, Epheser 4, der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertraget einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht zu wahren, die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung, eure Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Der Apostel Paulus sitzt im Gefängnis. In Rom höchstwahrscheinlich, als er diesen Brief schreibt. Und er war in seiner Dienstzeit mindestens zweimal in Ephesus. Also in der Stadt, in der diese Gemeinde, an die er hier schreibt, aus dem Gefängnis heraus lebt und existiert. Ephesus liegt in Kleinasien, in der heutigen Türkei. Und dort gab es eine Gemeinde, die nicht von Paulus gegründet worden ist, sondern von Apollo. Und später kam Paulus dazu und hat dann Grund gelegt. Wir wissen dann von einem zweiten Besuch, der wahrscheinlich so um die 3 Jahre dauerte und wo er dann die Gemeinde Schritt um Schritt auch im Glauben sozusagen gestärkt hat, die gewachsen ist. Und das Faszinierende, und darüber schreibt Paulus auch im Epheserbrief, ist, dass diese Gemeinde all das, was an menschlicher Gemeinschaft vorher von ihm sozusagen zur Kenntnis genommen worden ist, all das sprengt. Hier ist plötzlich eine Gemeinschaft von Menschen entstanden, die über alle möglichen Grenzen hinweggeht. Und Tatjana hat uns vorhin einen Text gelesen aus 1. Korinther und einige haben vielleicht so innerlich mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, was soll das eigentlich? Nicht, wenn ihr Fleisch vom Markt euch kauft, macht euch da keine großen Gedanken darüber. Aber hier wird gewissermaßen angedeutet, auch von Paulus im Korintherbrief, wie schwierig das Leben in der ersten Gemeinde war. Weil die Leute kamen aus unterschiedlichen Kulturkreisen und aus unterschiedlichen Religionskreisen. Und für einen Juden war es völlig unmöglich, auf den Markt hier zum Beispiel in Jaffa zu gehen und dort Fleisch zu kaufen. Warum war das so möglich? Weil ein Jude nicht wusste, ist dieses Fleisch, was ich dort auf dem Markt kaufe, koscher. Und was heißt koscher für einen Juden? Das heißt zunächst einmal, es ist wirklich abgehangen. Das heißt, alles Blut aus diesem Fleisch wird sich entfernt. Für einen Juden ist es verboten, Blut zu essen. Also Blutwurst ist nicht bei einem Juden. Und das andere war, man wusste nicht genau, was das für ein Fleisch denn war. Von welchem Tier eventuell. In so einer Multikulti-Stadt wie Ephesus gab es da alles Mögliche bei den Marktständen. Und das Dritte, was so schwierig war für einen Juden damals, das war die Frage, ist dieses Fleisch vielleicht vorher einem Gott geopfert worden? Irgendein Götze? Hat es im Gottesdienst für einen Götzen eine Rolle gespielt? Und nun müsst ihr euch vorstellen, dass diese Leute zusammen sind mit anderen, für die das überhaupt keine Frage war. Die haben immer Blutwurst gegessen in ihrem Leben, überhaupt ohne Probleme, ja. Die haben immer Götzenopferfleisch zu sich genommen, ohne Schwierigkeiten. Und dann sitzt so ein Jude, der ist Christ geworden, mit einem Heiden, der ist Christ geworden, zusammen in einer Gemeinde. Die sollen Gemeinschaft miteinander haben. Da rückte der Jude weg von dem Heiden. Und sagte, mit dem kann ich keine Gemeinschaft haben. Der ist Blutwurst. Unmöglich. Der ist Götzenopferfleisch. Geht nicht. Wenn ich mit ihm Gemeinschaft habe, versündige ich mich in meinem Gottesverhältnis. Ich kenne das heute auch, dass wir kulturelle und auch religiöse Unterschiede haben. Wenn wir zum Beispiel die Frage stellen, was darf ein Christ und was darf er nicht, haben wir unsere Geschichten im Hinterkopf an dieser Stelle. Hinzu kam, dass die Leute in unterschiedlichen Kulturen groß geworden waren und dass von daher Wertigkeiten ganz anders sind. Es gibt ja Bibelstellen, mit denen wir heute unsere Schwierigkeiten haben. Zum Beispiel Römer 16, wenn der Apostel Paulus sagt, grüßt euch untereinander mit dem Kuss des Friedens. Wer hat heute Morgen hier schon bei der Begrüßung sie mit dem Kuss des Friedens begrüßt? Und zwar Männer und Männer und Frauen und Frauen, so war das üblich. Ja, da würden wir sagen, naja, steht zwar in der Bibel, ne, aber ist nicht unbedingt meine Kultur hier an dieser Stelle. Also im Kommunismus gab es das. Ne? Also Gorbatschow, kann man noch die Bilder hier gerade in den letzten Tagen immer sehen, wie Gorbatschow und Honecker sich küssen auf den Mund, richtig dick drauf. Ja. Aber es ist doch merkwürdig, dass uns das in der Gemeinde Jesu nicht gelingt, obwohl es in der Bibel steht. Eine interessante Geschichte. Nimm mal darüber nachzudenken, warum tun wir bestimmte Dinge nicht. Das hängt mit unserer Kultur zusammen. Es gibt Leute, die kommen in irgendeine Wohnung und die haben den Eindruck, hier bin ich nie zu Hause. Kennt ihr das auch? Und zwar auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Bei dem einen ist das so, weil er den Eindruck hat, das Bild an der Wand hängt irgendwie schief. Und er hat die ganze Zeit, wenn er da auf dem Sofa sitzt, das Gefühl, er müsste dorthin an die Wand und das Bild gerade rücken. Obwohl es nicht seine Wohnung ist. Und es gibt andere, die freuen sich über so ein schiefes Bild, weil sie das so sehr an ihr eigenes Zuhause erinnern. Also bei mir hängen alle Bilder schief. Und das ist eigentlich, da fühle ich mich zu Hause. Da bin ich irgendwie geboren. Ja? Also wir haben unterschiedliche kulturelle Wertigkeiten, was wir denn gut finden und richtig finden. Und nicht so gut und nicht so falsch. Ich kann mich, wenn meine Jugendzeit war, ist völlig abgesagt, sozusagen nicht angesagt, sondern abgesagt, sich neue Möbel zu kaufen. Und wenn man also irgendwo hinkam und jemand hatte sich aus dem Katalog vielleicht von Neckermann oder Quelle oder aus dem Kaufhaus sich neue Möbel gekauft, da haben wir die Nase gerümpft und haben gesagt, es gibt so viel Not in dieser Welt. Und es gibt so viel Abfall, es gibt so viel Sperrgutabfuhr. Damals gab es noch richtige Sperrgutabfuhr, nicht wie heute hier und da mal so ein Haufen, sondern mal ganze Straßenzüge. Da konnte man entlangfahren, da konnte man sich bedienen, völlig kostenlos. Und da hat man seine Wohnzimmer und seine Schlafzimmer so eingerichtet. Wir haben heute noch bei uns, Hanna und ich, solche Möbel zu Hause stehen, die wir da draußen beim Sperrgut gefunden haben. Wenn die Schrankwände, die andere irgendwo gekauft haben, bei Neckermann und Quelle, längst in Wiekels oder woanders liegen. Das ist auch so eine
eine Wertigkeit, die wir uns gesetzt haben damals. Und das Merkwürdige ist, an der Gemeinde Jesu kommen solche Leute mit unterschiedlichen Wertvorstellungen und unterschiedlichen Kulturen zusammen. Das war für Paulus so faszinierend. Sozusagen ein Bethaus für viele Völker, was hier draußen ansteht, für unterschiedliche Kulturen und für unterschiedliche Wertesysteme. Und wir leben heute in einer Welt, wo diese Wertesysteme auf eine ganz andere Weise sich verändern. Ich weiß nicht, ob ihr das auch festgestellt habt, dass die Menschen heute, unsere Zeitgenossen, wenig Verständnis haben für Institutionen. Alle Institutionen klagen darüber, dass Menschen nicht mehr einfach mitmachen. Also man ist heute als moderner und aufgeschlossener Mensch natürlich in der Nähe einer bestimmten Bewegung, von bestimmten Gedankengängen, von bestimmten Wertesystemen, aber nicht so, dass man sagt, ich gehöre hundertprozentig dazu. Fragt mal die politischen Parteien in unserem Land. Denen laufen die Mitglieder weg. Und zwar nicht nur, weil die Parteien so enttäuschend sind, ja, sondern weil Leute heute kritisch sind gegen, ich sag mal, Vereinsmeierei und gegen Institutionalismus. Und hängt es zusammen. Warum müssen Sportvereine Werbung machen mit dem Stichwort Sport ist im Verein am schönsten? Das war vor 50 Jahren völlig klar. Es waren ein paar Leute, die zusammenkamen und die gründeten sofort einen Verein. Heute sind Leute an der Stelle sehr, sehr kritisch und so geht es auch interessanterweise in Kirchen. Man kommt, man fühlt sich irgendwie dazugehörig, aber nicht so, dass man sagt, ich will hundertprozentig da zugehören und wirklich nicht nur sozusagen von außen so meine Sympathie da zum Ausdruck zu bringen, sondern mich verbindlich erklären. Das ist heute ein ganz großes Problem für viele heute. Das hat mit dem Wertesystem zu tun. Es wird in Zukunft immer seltener passieren, dass Leute wie unser Kassierer Dietmar Walter über, wie viele Jahre sind es jetzt, 35 Jahre? 35 Jahre Kassenverwalter sind in der Gemeinde. Das war früher sozusagen eine Zielvision, mit der Menschen durchs Leben gingen, also nicht unbedingt Kassenverwalter, aber möglichst lange einen Posten, einen Dienst zu begleiten. Und da war es oft schwierig, da Nachfolger zu finden, weil die Schuhe zu groß waren, in die man da hineintreten musste. Ja. Es war oft schwierig auch, Leute aus solchen Leitungsfunktionen dann irgendwann zu verabschieden. Heute ist es ein ganz großes Problem, Leute zu finden, die verantwortlich Aufgaben übernehmen. Auch in der Gemeinde. Guckt euch mal die leeren Felder an, auf unserem Quartalsplan. Ja, Schulte, der sozusagen da rumfragt und richte und sagt, wie ist das eigentlich, wir suchen in dem Bereich noch jemanden und in dem Bereich. Es gibt so viele Arbeitsplätze. Es gibt viele Leute in der Gemeinde, die irgendwie mitarbeiten und mitwirken wollen, aber die tun sich schwer, es verbindlich zu tun. Also auf Dauer angelegt und sozusagen mit ihrem Namen. Auch unterschiedliche Wertesysteme, die in einer Gemeinde zusammenkommen. Also die Leute alten Schlages, ja, die es so gelernt haben, von Kindesbeinen an, und die Leute, die neu dazukommen. Andererseits kann man mit diesen Leuten wunderbar einen Event gestalten. Also man muss irgendwie eine besondere Veranstaltung einfach durchführen, da kommen sie alle und helfen mit für diesen einen Tag, geben sie alles, was sie haben. Aber auf Dauer irgendwo mitzuarbeiten, fällt ihnen sehr, sehr schwer. Das ist ein Kulturwandel in unserer Gesellschaft, nicht nur in der Gemeinde, überhaupt in unserer Gesellschaft. Und die Leute sind nun in der Gemeinde alle zusammen. Der Apostel Paulus sitzt im Gefängnis in Rom und er hat da seine Gemeinde, die er kennt. Und er weiß, dass diese Gemeinde zwar auf der einen Seite ein Wunder ist in seinen Augen. Leute aus unterschiedlichen Hintergründen und Kulturkreisen, die eins geworden sind in Jesus Christus. Aber auf der anderen Seite sieht er, hört er, bekommt er mit, wie diese eine Gemeinde sich in verschiedene Segmente und Abteilungen und Gruppen und Spaltungen und so weiter, wie diese eine Gemeinde dort so lebt. Und nun schreibt er aus dieser Sorge heraus ihr einen Brief in Ephesus. Ich ermahne euch nun, der Gefangene in dem Herrn, da ist ein Gefängnisaufenthalt, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. In aller Demut, Sanftmut, Langmut ertraget einer den anderen in Liebe. Was macht Paulus hier? Er erinnert zunächst seine Geschwister an das, was sie miteinander verbindet. Und das sind 7 Dinge. Jesus hat die Mauern zwischen ihnen abgerissen, sagt er auch im Epheserbrief, und hat die Gräben zugeschüttet zwischen diesen unterschiedlichen Kulturkreisen. Aber er hat ein neues Band gestiftet nach außen hin, das diese ganz unterschiedlichen und verschiedenen Leute zusammenhält. Und dieses Band hat, wenn man so will, 7 Schnüre, ist aus 7 Schnüren geflochten. Meistens kennen wir nur diese 3 Schnüre, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, das ist so gerne bei uns Baptisten immer auch in Erinnerung und erwähnt. Das sind aber nur 3 von 7 Schnüren an dieser Stelle. Wir sind ein Leib und ein Geist, haben eine Hoffnung und wir haben einen Gott und einen Vater, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Was Paulus damit sagen will, ist, es gibt mehr, was euch verbindet, als das, was euch trennt. Es gibt mehr, was euch verbindet, als das, was euch trennt. Und weil es so ist, dass es mehr gibt, ist es auch wichtig, das immer wieder im Blick zu haben und sich davon prägen zu lassen. Bei aller Unterschiedlichkeit unserer Herkünfte, unserer Wertesysteme, das, was uns verbindet, ist mehr, was uns verbindet als Christen, ist mehr als das, was uns trennt. Das ist ganz wichtig. Und wenn wir das in den Blick genommen haben, sagt er, dann werden Mutige gesucht. Und zwar Mutige in dreifacher Weise. Sanftmutige, Demutige und Langmutige. Zu ihr gehört der Mut, demütig zu sein. In einer Welt, wo immer gesagt wird, also sei nicht zu demütig. Lass dich nicht unterbuttern. Es kommt auf dich an. Und man hört ja solche Gedanken auch in Tom Kaisen, ne? Also, dass man sagt, bevor ich meinen Nächsten lieben kann, muss ich erstmal mich selber lieben. Ich erinnere mich an viele solche Gespräche, was ja auch stimmt, aber an viele solche Gespräche, wo man dann nur noch über die Selbstliebe miteinander redet und gar nicht mehr über die Nächstenliebe und schon gar nicht über die Liebe des Menschen zu Gott. Demut. Demütige Leute sind mutige Leute, die bereit sind, dem anderen zu dienen, von anderen höher zu achten als von sich selbst. Man muss das ab und zu mal überprüfen in seinem Alltag, über welche Geschwister man Witze macht in der Gemeinde. Also permanent auch, wir dürfen übereinander lachen. Aber es gibt einige, über die man öfters lacht als über andere. Wo wir sozusagen uns auf unseren Hochmut herauskleben und sagen, ich bin mehr als er oder als sie. Demütig zu sein. Oder sanftmütig zu sein. Manchmal ärgert man sich ja. Ganz furchtbar. Und dann sind wir in der Versuchung, sozusagen Öl ins Feuer zu kippen. Das ist das Gegenteil von Sanftmut. Sanftmut bedeutet, ich entschärfe Situationen und Konflikte. Ich bin bereit, in das Friedenswerk zurückzufegen. Jaget nach dem Frieden, sagt Paulus an anderer Stelle. Und Langmut, Geduld, könnte man auch sagen, ist ja eine Eigenschaft in der Heiligen Schrift, die immer wieder uns vor Augen gestellt wird, als eine ganz außergewöhnliche und besondere. Es ist merkwürdig, dass es offensichtlich in unserem Leben, in unserem Vollzug so nicht ankommt. Ja, da wird Langmut nicht als der ganz große Wert gehandelt. Also die Geduld eines Menschen wird nicht so gelobt wie seine Ungeduld in vielen Bereichen. Aber in der Bibel ist das ein ganz hoher Wert, die Geduld, die Langmut. Und die hat damit zu tun, diese Langmut, dass wir immer in einer Spannung leben zwischen dem, wie es denn eigentlich sein soll und dem, was denn eigentlich ist. Und in der Langmut halte ich diese Spannung aus. Und sage, ich arbeite dran, ich bete dafür, ich bleibe stehen, ich bleibe darunter. Das ist eigentlich das biblische Bild. Mich freut, dass der Apostel von diesem dreifachen Mut als von dem Band des Friedens spricht. Das heißt, es geht nicht um eine Mauer, um einen Zaun, sondern um ein Band an dieser Stelle. Und Band ist ja eine sehr bewegliche Geschichte. Und nicht statisch. Aber es ist wichtig, dass wir dieses Band festhalten und sagen, da liegt unsere Berufung. Zum Schluss, als ich so über diesen Text nachdachte, da sah ich mein altes Fahrrad im Hof stehen und das Rad und die Speichen und die Narbe. Und ich dachte, das ist eigentlich ein wunderschönes Bild für das, was Paulus hier meint. Zwar ist die Felge, und jedes Bild hinkt ja, und dieses Bild würde auch an dieser Stelle hinken, die Felge etwas Starres, die Speichen und dann die Narbe. Man könnte sagen, diese Felge ist das Band des Friedens. Das, was uns miteinander verbindet. Und das ist mehr, als es voneinander trennt. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der über allem und durch alle ist. Und darin sind wir befestigt sozusagen als die unterschiedlichen Speichen. Die eine glänzt noch, weil sie ganz frisch ist und die andere ist verrostet oder vielleicht auch ein wenig verbogen, angeknackst. Was gibt es da alles? Und diese verschiedenen Speichen laufen zusammen in einer Narbe in Christus. Und das, was mir am wichtigsten geworden ist bei diesem Bild ist, je dichter wir bei Jesus sind, umso dichter sind wir auch beieinander. Je dichter wir bei Jesus sind, umso dichter sind wir auch beieinander. Und ich glaube, das kann man zu einer Faustregel machen im Reiche Gottes. Wenn du nicht dicht bei Jesus bist, bist du auch nicht mehr bei deinen Geschwistern. Und wenn du nicht dicht bei deinen Geschwistern bist,